HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Let the
music play. Today we're announcing Apple Music, the next chapter in music. And I know you are going to love it. Let the
music play. Streaming ist heute für die jungen Leute das A und O.
Downloadzahlen nehmen ungefähr seit 3 Jahren ab, die Streaming-Zahlen massiv zu.
If anything, streaming is probably
Streaming bedeutet vor allem das Ende der CD.
Replacing CDs.
Für mich ist Zugang alles, dass ich von überall, wo ich bin, ob ich so arbeite oder unterwegs, dann Zugriff auf den ganzen Katalog habe.
Aktuell landet wirklich der Bärenanteil des Ertrages bei den Labels.
Die einzelnen Musiker, die bekommen im Grunde genommen für ihre kreative Leistung da überhaupt nichts.
Nur die Superstars haben irgendeine Chance, wirklich daran auch zu partizipieren.
Ich glaube, dass der Wechsel zum Streaming einen entscheidenden Wendepunkt für die Musikindustrie darstellt. Apple wird großen Erfolg haben und alle anderen werden davon profitieren. Wir stehen am Anfang eines ganz großartigen Moments für die Musikbranche.
Ein großartiger Moment für die Musikbranche, ein großartiges Geschäft für Apple und eine großartige Abzocke der Künstler. Das sind die neuen Streaming-Dienste, nämlich auch, glaubt man dem Aufschrei, der aus dem Lager der Musiker zu hören ist. Sie zucken neben der Streaming-Konkurrenz Spotify, Napster und Co. besonders heftig zusammen. Denn wenn Sie und ich mit einem einzigen Mausklick und einem Abopreis von rund 10 Euro im Monat Millionen Songs hören können, direkt aus dem Netz und überall, wo wir gehen und stehen, dann ist die Frage natürlich berechtigt. Was hat der Künstler davon? Rein finanziell wenig. Das ist auch schon vor der Bekanntgabe von Apple Music klar gewesen. Denn Streaming-Dienste gibt es schon und die Proteste der Künstler auch. Aber der Druck wird noch massiver. Die Marktmacht von Apple auch. Ebenso wie die von Amazon. Der Online-Händler macht das Leben nicht nur dem Buchmarkt schwer, sondern mittlerweile mit seiner Tochter Audible auch dem Hörbuchmarkt. Wie der Amazon-Chef einst ankündigte, die Buchverlage zu jagen, wie der Gepard die kranke Gazelle, hat er jetzt die Hörbuchverlage im Visier. Ob das heute beschlossene EU-Wettbewerbsverfahren Amazon wenigstens in Sachen E-Books Einhalt gebieten kann, wird sich zeigen. Jetzt könnte man sagen, ist doch toll für mich. Alles bequem und günstig, überall, wer das Geld bekommt, ist mir egal. Nur was bedeutet das für die Zukunft der Kultur? Für Autoren, Musiker und Künstler, die den Strom mit wertvollem Inhalt füllen? Wenn ihr geistiges Eigentum nicht respektiert wird, werden auch wir vielleicht bald nichts mehr hören als das Grundrauschen einer digitalisierten, aber kulturell verarmten Gesellschaft. Für ein Apple und ein Ei. Die digitale Kunst ist brotlos, haben wir getitelt und brauchen natürlich erstmal die Info. Was plant Apple da eigentlich genau? Nicole Markwald erzählt es uns.
Eine gute Kinofilmlänge spannte Apple-Chef Tim Cook die Anwesenden auf die Folter, bis er mit einem Lächeln sagte, natürlich gäbe es da noch eine Sache.
Bevor wir close this morning, we do have one more thing.
Bis dahin hatte der Technologiekonzern bei der Auftaktveranstaltung seiner Entwicklerkonferenz über neue Versionen seiner Betriebssysteme für Macs, iPhones und iPads informiert. Und dann war da noch diese eine Sache.
Today we're announcing Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it.
Es ist soweit. Apple steigt ins Musikstreaming-Geschäft ein. Tim Cook bat Jimmy Iovine auf die Bühne. Einst Aufnahmeregisseur von John Lennon, später Produzent von U2 und Musikmanager. Und einer der Gründer von Beats Electronics, jener Firma, die Apple im vergangenen Jahr für umgerechnet über 2 Milliarden Euro schluckte. Beats hatte stylische Kopfhörer, aber vor allem hatte Beats einen Musikstreaming-Dienst. Und der legte den Grundstein für Apple Music. Die App hat 3 Komponenten. Für einen monatlichen Festpreis von umgerechnet 9 Euro haben Kunden Zugriff auf rund 30 Millionen Songs. Dazu bietet Apple ein neues Internetradio namens Beats One an, mit Moderatoren und Interviews. Playlists sollen statt von Computern von Musikredakteuren zusammengestellt werden.
Algorithms alone can't do that emotional task.
Playlisten per Algorithmus funktionieren nicht. Dafür braucht es einen Menschen. Wir wählen den richtigen Song für die richtige Playlist, für den den richtigen Moment aus. Außerdem bietet Apple Music eine Plattform namens Connect, bei der Fans ihren Lieblingskünstlern folgen können oder noch unbekannte Musiker ihre Musik hochladen und bekannt machen können. Große Worte fielen auf der Bühne. Der Dienst schlage ein neues Kapitel auf. Die Idee sei revolutionär, freute sich Jimmy Iovine.
It's a revolutionary music service.
Das war dann doch ein bisschen dick aufgetragen, im Publikum wurde gelacht. Denn Apple ist, wie die Amerikaner sagen, late to the game, spät dran. Natürlich streamen Dienste wie Spotify oder Pandora schon seit Jahren Musik. Entweder komplett umsonst, dafür mit kleinen Werbeeinsprengseln, oder werbefrei für rund $10 im Monat. Apples Ankündigung haben beide Unternehmen trotzdem mit Spannung verfolgt. Spotify-Gründer Daniel Ek entfuhr per Twitter ein, oh, okay, das kurz darauf wieder gelöscht wurde. Denn Apple ist harte Konkurrenz mit rund 800 Millionen Nutzern und Geldreserven von umgerechnet 174 Milliarden Euro. Apple muss, anders als Spotify oder Pandora, nicht unbedingt mit seinem Musikstreaming-Dienst Geld verdienen. Das sollen die Apple-Geräte erledigen, erklärt Sam Grobart von der Bloomberg Business Week.
They are not a services company. They want to sell devices. But the services are a way to lock you into those devices.
Interessierte können das Angebot ab Ende Juni 3 Monate lang kostenlos nutzen. Und ab Herbst soll es sogar eine App geben, die auf den konkurrierenden Android-Smartphones läuft. Wenn deren Besitzer schon nicht Apple-Geräte nutzen, dann immerhin einen Apple-Dienst.
Den Nutzer freut es. Apple streamt also jetzt auch, ein Monatsabopreis von rund 10 Euro und dann kann ich 30 Millionen Songs hören, auch unterwegs. Bei den anderen Diensten sind es etwas weniger, aber ich habe keine CDs mehr im Schrank. Schnell neue Musiken werde ich empfohlen bekommen und wenn ich einen schönen Titel im Radio höre, dann kann ich mit einem Mausklick mehr von diesem Interpreten finden. Oder ich bekomme sogar was empfohlen, passend zu meinem Musikgeschmack. Grund zum Jubeln vielleicht für die Nutzer. Gregor Pramel, HR2 Musikredakteur, Musiker, Komponist und Musikproduzent jetzt im Studio. Ist es attraktiv auch für die Musiker?
Es ist sicherlich nicht unattraktiv, aber es ist erstmal so, als ich davon gehört habe, war ich erstmal so ein bisschen geschockt. Wenn Sie in ein Musikstudio von heute reingucken, dann ist oftmals ein Apple-Computer das Herzstück eines solchen Studios und damit eigentlich das Tool, mit dem man seit Jahren arbeitet. Wenn jetzt Apple kommt und sagt, wir mischen jetzt auch mit und machen einen eigenen Musikstreaming-Dienst, dann ist das erstmal das Gefühl, sich auf die falsche Seite zu schlagen. Jetzt habe ich mich aber mit Kollegen ausgetauscht und bin ein bisschen eines Besseren belehrt, weil man muss einfach sagen, Apple macht das Ganze ja nicht kostenlos. Apple will 10 Euro haben. Apple möchte, dass die User eine Möglichkeit haben, Musik jederzeit zu hören und zu haben fast schon. Aber es ist im Prinzip ein anderes System. Und das ist schon mal positiv zu sehen und Apple zugute zu halten, dass es diese Möglichkeit gibt. Weil wenn man das vergleicht mit anderen Diensten, da gibt es eine millionenfache Anzahl an Leuten, die das kostenlos nutzen und die damit dafür sorgen, dass ein Musiker am Ende gar nichts davon hat, dass seine Musik gestreamt und gehört wird.
Es gibt ja schon andere Streaming-Dienste wie Spotify oder Napster, teilweise kostenlos, teilweise mit Bezahlung. Sind Ihre Produktionen da auch zu finden?
Ja, ich habe eigene Produktionen, beispielsweise zwei sehr erfolgreiche Kinderlieder-CDs, die zunächst quasi haptisch als CDs erschienen sind, inzwischen auch bei den Diensten zu haben sind. Trotzdem merke ich das bei den Verkaufszahlen. Es ist nicht ganz dasselbe. Spannend wird es für mich ab morgen. Ich habe ein neues Jazz-Trio, Three of Us, und wir veröffentlichen morgen unsere erste CD, auch auf einem Label, das mit einem großen Vertrieb zusammenarbeitet, Indigo. Und hier ist es so, dass natürlich die ganze Maschinerie sehr gut funktioniert. Die sind inzwischen gut vernetzt, also alle Online-Plattformen bieten das an und man kann streamen. Und es wird sicherlich auch, zumindest haben wir das vor, auch im Apple-Dienst zu hören sein.
Aber es wird weniger bei rumkommen als bei einer verkauften CD.
Ja, es hat in der Vergangenheit wiederholt Versuche gegeben, festzustellen, wie viele Klicks oder wie viele Streamings man sozusagen haben muss, um 100 Euro zu generieren. Und das war schon erstaunlich. Ich glaube, dass es bei Spotify über 20.000 Streamings sein mussten, damit überhaupt 100 Euro bei rumkommen.
Als Trio dann in dem Fall.
Als Trio, ja, gemerkt.
Deswegen greifen ja manche Musiker auch zu einem anderen Weg der Veröffentlichung, gehen nicht mehr über große Labels, sondern nutzen das sogenannte Self-Publishing. Also suchen sich selber eine Möglichkeit, eine Plattform, um sich an die Öffentlichkeit zu bringen? Wie funktioniert das und ist das dann erfolgreicher unter Umständen?
Ja, es gibt heute Plattformen wie Bandcamp, die sehr erfolgreich so funktionieren, weil es ja sozusagen darum geht, Kosten zu minimieren. Wenn ich als Künstler also heute hingehe und sage, ich habe gute Songs und die möchte ich veröffentlichen, dann nehme ich die vielleicht in meinem eigenen Studio auf und veröffentliche die auf einer solchen Plattform und habe damit sofort Zugang zu Leuten, die die Sachen streamen können und hören können und im besten Fall dann irgendwie sagen, ich will das kaufen. Und dann teilweise, das hängt vom Künstler ab, wie er das anbietet, dass man sagt, gib mir so viel, wie du glaubst, dass es wert ist und dann gehört es dir. Und diese Dienste sind natürlich für gerade kleinere Bands oder junge Bands sehr, sehr attraktiv, weil sich hier die Möglichkeit bietet, ein großes Publikum zu generieren und die Leute erstmal interessiert zu machen für das, was man macht. Aber es ist natürlich schon auch so, dass die Maschinerie dahinter nicht da ist. Also man muss dann schon auch Self-Marketing lernen, was heute auch zur Ausbildung eines jeden Musikers fast dazugehören sollte, glaube ich. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, einiges auszuschalten, wie die Kosten, die ein Label hat und so weiter. Die Vertriebswege sind eingestellt und man macht es einfach direkt selbst.
Die CD bleibt scheinbar wohl doch mittelfristig oder langfristig dann auf der Strecke. Booklet, es wird vielleicht der ein oder andere hinterher trauern. Kleine Heftchen, schöne Bildchen, Informationen zur Band, wenn man die dann nicht mehr so in der Hand halten kann. Das Haptische geht verloren. Aber ansonsten, glaube ich, ist die CD nicht sowas wie die alte Schallplatte, wo so ein ganzer Mythos und vielleicht auch ein bisschen Leidenschaft mit verbunden wird. Wenn ich jetzt in Zuhör ist aber doch auch so ein Funken Zuversicht oder Hoffnung oder zumindest auch Vertrauen in diesen neuen Markt drin. Was sind die schlimmsten Befürchtungen, wenn das eben doch mehr kippt von den positiven Seiten in die Gefahren? Was könnte passieren?
Es bleibt abzuwarten, wie die Aufteilung des Geldes, was Apple einnimmt, tatsächlich aufgeteilt wird. Wie viel bekommt am Schluss der einzelne Künstler? Darüber kann man nur spekulieren. Die Kollegen versuchen schon hitzig, das rauszufinden, aber wir wissen es noch nicht. Und ich glaube, die schlimmste Befürchtung ist, dass, wie aktuell der Fall ist, dass viele Künstler Verträge mit ihren Labels haben, die für solche Zwecke noch gar nicht richtig ausgelegt sind. Das heißt, dass die Konditionen für diese Künstler extrem schlecht sind. Und das Schlimmste, was sozusagen daraus generieren könnte, ist, dass eben beim Künstler am Schluss zu wenig übrig bleibt, weil die Labels behaupten, sie haben zu hohe Kosten über die Produktion der Sachen. Und dann ist es sehr schwierig abzusehen, was dann passiert. Ich bin froh darüber, dass es eine Art Rollback gibt, dass eben Leute Schallplatten, richtige Schallplatten haben möchten. Und denke aber, dass die CD diesen Kult so nicht wird erreichen können, wie es die LP im Moment hat.
Schlimmstenfalls versiegt die Kunst. Gregor Pramel, HR2 Musikredakteur, Musiker, Komponist und Musikproduzent. Ganz herzlichen Dank. Dass zu wenig beim Künstler ankommt, das empfand schon Mozart so und in seiner Not wandte er sich an einen guten Freund, Michael Puchberg, und flehte ihn oft um Geld an.
Sie haben recht, liebster Freund, wenn Sie mich keiner Antwort würdigen. Meine Zudringlichkeit ist zu groß. Nur bitte ich Sie, meine Umstände von allen Seiten zu betrachten, meine warme Freundschaft und Zutrauen zu Ihnen zu bedenken und mir zu verzeihen. Wollen und können Sie mich aber wenigstens aus einer augenblicklichen Verlegenheit reißen, so tun Sie es Gott zuliebe. Was Sie immer leicht entbehren können, wird mir angenehm sein. Vergessen Sie ganz meine Zudringlichkeit, wenn es Ihnen möglich ist, und verzeihen Sie mir. Morgen, Freitag, hat mich Graf Hadig gebeten, ihm das Stadlers Quintett und das Trio, so ich für Sie geschrieben, hören zu machen. Ich bin so frei, Sie dazu einzuladen. Hering wird es spielen. Ich würde selbst zu Ihnen gekommen sein, um mündlich mit Ihnen zu sprechen. Allein mein Kopf ist wegen rheumatischen Schmerzen ganz eingebunden, welche mir meine Lage noch fühlbarer machen. Noch einmal, helfen Sie mir nach Ihrer Möglichkeit nur für diesen Augenblick und verzeihen Sie mir. Ewig ganz Ihr Mozart.
Mozart brauchte Geld, der arme Künstler, und Puchberg lieh ihm welches, wenn auch weniger als gewünscht. Das ging immer weiter so, später auch bei uns zu hören. Es kommt eben zu wenig bei den Künstlern an. Für ein Apple und ein Ei, die digitale Kunst ist brotlos, der Tag in HR2 Kultur. Aber wer klagt eigentlich heute und wer davon zu Recht? Ist es vielleicht den Labels einfach nicht recht, dass jetzt noch einer am Geschäft mit Musik teilhaben will, weil sie um ihre Einnahmen fürchten? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich genauer anschauen, wohin das Geld fließt. Gar nicht so einfach. Mischa Hildebrand hat es trotzdem für uns versucht. Whisper soft,
Das hier ist Musik von Sean Abram. Der Künstler kommt aus Kalifornien, lebt aber in Berlin und von seiner Musik. Spotify macht ihm das Leben nicht gerade leichter.
Spotify könnte eine gute Plattform sein, aber sie wollen den Künstlern keinen großen Anteil geben, die Künstler nicht unterstützen. Und das hilft niemandem. Natürlich machst du deine Musik mit Spotify bekannt, aber auf der anderen Seite müssen wir davon auch leben können. Sie sollten die Künstler fair bezahlen.
Abram bekommt nur den Bruchteil eines Cents für jede Abspielung auf Spotify. Genauer gesagt, weniger als einen 20. Cent. Das heißt, ein Spotify-Benutzer müsste seinen Song 2000 Mal abspielen, damit Abram damit auch nur einen Euro verdient. Das steht in keinem Verhältnis zu anderen Verbreitungswegen, sagt der Musiker.
Bei iTunes und ähnlichen Plattformen bekomme ich normalerweise 70%.
70%, das ist aber auch der Teil, den Spotify von seinen Einnahmen weitergibt an die Musikindustrie. Stefan Zilch, Pressesprecher von Spotify, verteidigt sein Unternehmen.
Wir zahlen ja die Künstler gar nicht. Das heißt, was man immer hört, dass Spotify die Künstler schlecht bezahlt, stimmt nicht, weil wir natürlich alles an die Labels und an die Rechteinhaber ausschütten und wir dann nicht mehr weiter kontrollieren, was da passiert. Und es gibt einige Künstler, die haben Verträge, da verdienen sie sehr viel über Streaming, und es gibt andere Künstler, die haben Verträge, wo sie sehr viel ihrer Einnahmen an das Label abtreten und wo dann eben weniger, aber allgemein von allen Einnahmen, natürlich auch von CD-Einnahmen oder Downloads beim Künstler landet. Da bilden wir dann eben auch keine Ausnahme.
Der Kern des Problems sind tatsächlich die Verträge zwischen den Künstlern und ihren Musiklabels. Denn Streaming-Plattformen wie Spotify oder auch Deezer schließen keine Verträge direkt mit den Künstlern ab, sondern nur mit deren Labels. Und die verhandeln dann, wie viel sie davon an die Künstler weitergeben. Ausgerechnet von den großen Musiklabels stand heute niemand für ein Interview zur Verfügung. Per Telefon oder per E-Mail keine Antwort von Sony Music, keine Antwort von Warner Music. Und Universal Music antwortet per E-Mail, man veröffentliche keine Informationen zu den Verträgen mit den Künstlern. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Verträge nicht gerade fair sind für die Künstler, jedenfalls nicht, wenn es um Streaming geht. Spotify sagt,
was wir weiterleiten an die Rechteinhaber pro Stream liegt in etwa zwischen 0,6 und 0,8 Cent pro Stream.
Das ist mehr als 10-mal so viel, wie der Künstler Sean Abram für seine Musik bekommt. Und auch eine Studie aus Frankreich bestätigt, dass der Großteil der Streaming-Einnahmen in die Taschen der Labels fließt, nicht in die der Künstler. Früher gab es für diese Schieflage noch eine plausible Erklärung. Es kostete nämlich schlichtweg Geld, Tonträger wie CDs oder Schallplatten herzustellen. Doch das Argument zählt nicht mehr im digitalen Zeitalter. Verbreitung von Musik per Streaming ist für die Labels extrem billig. Wenn Streaming-Angebote aber so unrentabel sind für die Künstler, warum stellen sie ihre Musik denn überhaupt bei solchen Plattformen ein? Sean Abram.
Wie wir in Amerika sagen, Werbung ist Werbung. Jede Chance, einen neuen Fan zu gewinnen oder dass deine Musik gehört wird, solltest du nutzen.
Die Künstler sind also in einer Zwickmühle. Sie können nicht mit und sie können nicht ohne die Streaming-Plattformen. Sie brauchen die Werbung. Doch je mehr das Streaming den Musikdownload und echte Tonträger verdrängt, umso weniger verdienen sie. Doch das liegt nicht am Wesen des Geschäftsmodells von Spotify und Deezer, sondern an den oft unfairen Verträgen der Musiklabels mit ihren Künstlern.
Was wandert in welches Portemonnaie? Mischa Hildebrand über die Geldströme beim Musikstreaming. Wolfgang Weyand, Geschäftsführer von Weyand Entertainment, erster Vorsitzender des Clusters Kreativwirtschaft Hessen und Vorstandsmitglied im Interessenverband Musikmanager und Consultants. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie organisieren unter anderem auch Tourneen und Konzerte. Früher haben ja Musiker Tourneen gemacht, um Platten zu verkaufen. Hat sich der Trend umgekehrt?
Ja, der Trend hat sich schon ein bisschen umgekehrt. Von dem klassischen Tonträgergeschäft ist natürlich nicht mehr viel übrig geblieben. Also Verluste fast 50-60% über die letzten 10-15 Jahre. Und deswegen, ja, man muss wieder auf die Bühne und man muss Auftritte machen, sonst schafft man das nicht zu überleben in der Branche.
Auftritte machen, um Geld zu verdienen. Wir haben vorhin schon von unserem Kollegen und Musiker Gregor Bramel gehört, dass es trotzdem aber durchaus interessant ist, bei diesen Streamingdiensten dabei zu sein. Wenn Sie sich diesen Markt anschauen, es wird beklagt, bei den Künstlern kommt zu wenig an, aber irgendwie machen Sie es doch freiwillig, dass Sie da mitmachen, oder liegt es an den falschen Verträgen mit den Labels?
Ja, nun muss man erstmal wissen, dass man diese Streaming-Dienste, die gibt es ja noch nicht so lange, und diese Verträge, die man vielleicht mit irgendwelchen Verwertern geschlossen haben, die sind vielleicht noch älter. Und Kreative sind immer ausgeliefert den größeren Verwertern. Und so ist es auch beim Streaming. Streaming ist ein fantastischer Dienst. Man kann Musik hören, man kann Musik wie Radio hören und sich Playlisten zusammenstellen. Aber im Endeffekt bleibt bei Streaming für die Kreativen viel zu wenig übrig und ist leider überhaupt kein Geschäftsmodell.
Trotzdem sagen ja wenige, da mache ich nicht mit. Es gibt nur ein paar prominente Beispiele. Kann das denn zu gerechteren Bedingungen führen, wenn die Künstler sich wehren?
Nun, wir hoffen, dass es gibt ganz viele Organisationen, die sich zusammenschließen im Moment, auch die Dachorganisation der Musikschaffenden mit ganz vielen Mitgliedern. Man hofft mittelfristig, solange man diese Zeit noch hat, eine entsprechende Position zu beziehen gegenüber den großen Verwertern, die letztendlich davon partizipieren.
Und wie könnten solche gerechteren Bedingungen aussehen? Andere Verträge, ein anderes Urheberrecht?
Ja, das andere Urheberrecht eigentlich nicht, sondern das Urheberrecht muss nur gerecht angewendet werden. Also die Vorschriften im Urheberrecht, die gibt es und die gibt es auch schon eine ganze Zeit lang, eine adäquate Beteiligung den Kreativen zu geben. Aber die Frage ist, wie setzt man diese durch? Und Kreative leben von Verwertern und einen Vertrag zu bekommen bei einer großen Firma ist sowieso heute eine Ausnahmesituation und deswegen gilt es, die Kreativen zu stärken und ihnen auf der einen Seite Hoffnung zu machen, dass sie, wenn sie sich zusammenschließen, dass sie was erreichen. Aber es muss natürlich auch an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen was verändert werden, damit was übrig bleibt.
Man könnte ja auch sagen, es sind einfach zu viele mittlerweile an diesem Geschäft beteiligt. Jetzt will nicht nur der Künstler und das Label, jetzt will auch noch der Streamingdienst was verdienen. Es gibt immer mehr Zwischenhändler, sage ich mal, beim fairen Handel ist das ja auch immer so ein Stichwort bei Kaffee oder Kakao zum Beispiel. Wozu braucht es diese Zwischenhändler überhaupt noch? Sind die noch wirklich für was gut, auch in diesen neuen Zeiten?
Ja, man darf nicht vergessen, einen Künstler aufzubauen, da bedarf es schon eines immensen Aufwandes an Marketing, an Promotion. Und das konnten kreative Künstler eigentlich noch nie gut selber. Klar, es gibt immer Ausnahmefälle, wo man heute zeigt, da hat wieder ein Newcomer es geschafft, von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Aber das ist nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist, dass sich auf jeden Fall Record Companies oder Verlage oder Tourneeveranstalter brauche, die ins Risiko gehen und die in den jungen Künstlern auch Potenzial sehen. Also ganz so ohne diese Zwischenhändler geht es nicht. Aber wenn hinten wenigstens etwas dabei rauskommt, dass man davon leben könnte, dann wäre es aus Sicht der Künstler sicherlich ein zufriedenstellendes Ergebnis.
Wenn Sie sagen, Sie sind ja auch Jurist, Herr Weyand, wenn Sie sagen, das Urheberrecht, das haben wir eigentlich, wir haben nur Probleme mit der Anwendung, ist das einfach, weil es zwei Geschwindigkeiten gibt? Also die juristische Seite ist immer ein bisschen langsamer als das Netz, als die digitale Welt, kommt man da nicht hinterher oder wie könnte man das angleichen?
Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass man das nicht angleichen müsste im Moment, sondern das geht auch ein bisschen in die Richtung Tarifverträge, Mindesterlöse für Kreative durchzusetzen. Und da sind Kreative, war noch nie in der Situation, sich gut zusammenzuschließen. Also das kennt man bei Gewerkschaften in anderen Bereichen sehr gut, ja. Nur die Bahnfahrer und die Piloten und die wer auch immer. Kreative sind das nicht gewohnt, sich so zu formieren und deswegen braucht es im Moment ein bisschen Zeit, bis das passiert, aber es passiert und es passiert auch international.
Aber was heißt das? Heißt das dann, da braucht es neue Vergütungsmodelle, da muss wirklich anders vergütet werden, würde dann unter Umständen auch heißen, kostet für den Nutzer mehr?
Nein, es muss nur einen adäquaten Tarifpartner quasi auf der anderen Seite geben. Und das wird zum Beispiel sicherlich in der Dachorganisation der Musikschaffenden jetzt gesehen, die sich vor 2 Jahren hier in Deutschland gegründet hat und jetzt schon über, ich weiß nicht, 16.000 Kreative vertritt. Also das ist der Weg. Man muss sich erstmal organisieren. Man muss diese vom Urheberrecht geforderte Präsenz auch haben, um als Tarifpartner dann auch anerkannt zu werden. Und dann wird im nächsten Schritt, wird man sich dann mit den Googles und den anderen Herren an den Tisch setzen müssen, was die nicht erfreuen wird. Aber dann müssen wir Tacheles reden und sagen, die Kreativen brauchen eine adäquate Vergütung.
Jetzt gibt es ja auch die andere Seite. Vorhin gehört, dass die Streamingdienste sagen, wir holen jetzt die, die illegal gehört haben die ganze Zeit, eigentlich zurück in die Legalität. Wir holen die zurück als Nutzer, die dann etwas bezahlen. Und das ist doch eigentlich eine gute Entwicklung. Die Musikbranche hat ja auch oft schon gegen diese illegalen Downloads geklagt und dann gibt es eine Klagewelle und ja, einen Riesenaufruhr. Das könnte man sich ja so sparen.
Ja, zunächst muss man mal festhalten, dass diese Abmahnwelle, so unangenehm sie auch für viele war, ihr Ziel erreicht hat. Nämlich, dass man begriffen hat, wenn man etwas Illegales tut, dass man mit Konsequenzen zu rechnen hat. Das klingt alles schön, wenn Streamingdienste das sagen. Und nochmal, ich wehre mich überhaupt gar nicht gegen Streamingdienste, sondern es geht nur darum, was am Ende von übrig bleibt. Und wenn wir bei den illegalen gezogenen Downloads nichts bekommen haben und bei den Streamingdiensten auch nichts, dann ist es eigentlich kein großer Unterschied.
Neue Streamingdienste brauchen neue Regeln, sagt Wolfgang Weyand, Geschäftsführer von Weyand Entertainment und Vorstandsmitglied im Interessenverband Musik, der Musikmanager und Consultants. Ganz herzlichen Dank. Für ein Apple und ein Ei. Die digitale Kunst ist brotlos, HR2 der Tag. Das war sie ja aber eigentlich schon immer, brotlos, die Kunst. Auch schon 1790, als Mozart seine Bettelbriefe an seinen Freund, den Wiener Tuchhändler Michael Puchberg, schickte.
Allerliebster Freund, Sie werden ohne Zweifel von Ihren Leuten vernommen haben, dass ich gestern bei Ihnen war und nach Ihrer Erlaubnis uneingeladen bei Ihnen speisen wollte. Sie wissen meine Umstände. Kurz, ich bin, da ich keine wahren Freunde finde, gezwungen, bei Wucherern Geld aufzunehmen. Da es aber Zeit braucht, um unter dieser unchristlichen Klasse Menschen doch noch die christlichsten aufzusuchen und zu finden, so bin dermalen so entblößt, dass ich Sie, liebster Freund, um alles in der Welt bitten muss, mir mit Ihrem Entbehrlichsten beizustehen. Wenn ich, wie ich hoffe, in 8 oder 14 Tagen das Geld bekomme, so werde Ihnen gleich das mir jetzt Gelehnte wieder zurückzahlen. Mit dem, was ich Ihnen schon so lang ausständig bin, muss ich Sie leider noch bitten, Geduld zu haben. Wenn Sie wüssten, was mir das alles für Kummer und Sorgen macht. Es hat mich die ganze Zeit her verhindert, meine Quartetten zu endigen. Ich habe nun sehr große Hoffnung bei Hofe, denn ich weiß zuverlässig, dass der Kaiser meine Bittschrift nicht wie die anderen begünstigt oder verdammt herabgeschickt, sondern zurückbehalten hat. Das ist ein gutes Zeichen. Künftigen Samstag bin ich willens, meine Quartetten bei mir zu machen, wozu ich Sie und Ihre Frau Gemahlin schönstens einlade. Liebster, bester Freund, entziehen Sie mir meiner Zudringlichkeit wegen Ihre Freundschaft nicht und stehen Sie mir bei. Ich verlasse mich ganz auf Sie und bin ewig Ihr dankbarster Mozart. PS, nun habe ich 2 Scholaren. Ich möchte es gern auf 8 Scholaren bringen. Suchen Sie es auszustreuen, dass ich Lektionen annehme.
Nicht nur die digitale Kunst ist brotlos, schon Mozart musste betteln. Er hatte offenbar keine Wahl. Für ein Apfel und ein Ei, der Tag in HR2 Kultur, oder auch für ein Apple und ein Ei. Aber wenn sich doch die Musiker nicht gut behandelt fühlen von den Streamingdiensten, warum spielen sie dann eigentlich dort überhaupt mit? Wir haben jetzt schon gehört, dass die Künstler natürlich nichts dagegen haben, durch Streamingdienste populär zu werden. Das gilt natürlich auch für die Großen und auch in den USA. Aber Abzocke? Nein, danke. Das sagte sich eine, die es sich leisten kann. Taylor Swift zog ihre Titel einfach zurück. Zu was das führte, erzählte uns Wolfgang Stuflesser.
Von Bad Blood, bösem Blut, singt Taylor Swift in ihrem aktuellen Song. Mit dem Titel könnte man auch ziemlich gut Swifts Verhältnis zu Musikstreaming-Diensten beschreiben. Über Spotify, einen der bekanntesten der Dienste, hat sich Taylor Swift offenbar so sehr geärgert, dass sie im November ihre gesamte Musik daraus zurückzog. Und bei der Verleihung der American Music Awards dankte sie demonstrativ den Fans, die ihr Album gekauft hatten. Damit hätten sie gezeigt, dass Musik einen Wert habe und am besten als ganzes Album konsumiert werde.
That you believe in the same thing that I believe in, that music is valuable and that music should be consumed in albums.
Swift bekam für ihren Schritt viel Applaus von anderen Künstlern. Doch Spotify-Chef Daniel Ek antwortete in einem Online-Artikel, dass seine Firma an eine Top-Künstlerin wie Taylor Swift $6 Millionen pro Jahr an Tantiemen zahle. Fraglich ist aber, wie viel von diesem Geld die Plattenfirmen einstreichen und wie viel tatsächlich bei den Künstlern landet, gerade bei solchen, die nicht so bekannte Namen haben. Halten also in der Musikbranche einfach zu viele die Hand auf dem Weg zwischen Künstler und Publikum? Der Rapper und Musikproduzent Jay-Z scheint dieser Ansicht zu sein. Er wolle den Lauf der Geschichte ändern, sagte er, als er im März seinen eigenen Streaming-Dienst mit dem Namen Tidal startete. Er hatte dafür publikumswirksam nicht nur seine Frau Beyoncé, sondern auch andere befreundete Popgrößen wie Madonna und Rihanna auf die Bühne gebeten. Alicia Keys verkündete stolz den Start der ersten weltweiten Musikplattform, die den Künstler Künstlern gehöre.
For today we announced the launch of Tidal, the first ever artist-owned global music and entertainment platform.
Allerdings war das Publikum nicht ganz so begeistert wie die Künstler selbst. Die 20 Euro Monatsgebühr für Tidal verschreckte viele mögliche Kunden und die zugehörige App ist in der Rangliste der am meisten heruntergeladenen iPhone-Programme inzwischen auf Platz 903 gerutscht. Spotify liegt auf Platz 13. Die Revolution ist also ausgeblieben.
Nicht jedes Wehren klappt. Wolfgang Stuflesser über den Protest von Musikern gegen Streamingdienste in den USA. Zu wenig verdienen sie daran, zu viel bleibt in anderen Portemonnaies hängen. Und jetzt von der Musik zu einem anderen Bereich der Kunst, der auch im Netz betroffen ist. Professor Joel Baumann, Professor für neue Medien, Rektor der Kunsthochschule in Kassel und einer der Direktoren des kreativen Kollektivs Tomato in London, habe ich vor der Sendung gefragt, verstehen Sie, wenn sich Künstler gegen die Offenheit in der digitalen Welt wehren?
Ja, verstehe ich. Ich meine, es kommt darauf an, was mit dieser Offenheit gemeint ist. Natürlich ist es wichtig für einen Künstler immer, das Eigentumsrecht an seinem Werk zu behalten. Aber eine bestimmte Offenheit ist für Künstler oft kein Problem. Das heißt, ich jetzt selber hätte nichts dagegen, wenn andere Leute meine Bilder nehmen, um sie weiterzuentwickeln, zu integrieren, zerschneiden, zerhäckseln, bepixeln, wenn das ihre Kunst ist. So be it, damit habe ich kein Problem. Aber wenn jemand mein Bild einfach nimmt und es kommerziell nutzt, in irgendeiner Weise, ohne mich zu fragen, ohne mich irgendwie daran Anteil haben zu lassen oder es nutzt, um es irgendwie zu diffamieren oder mich zu diffamieren, dann fände ich das natürlich nicht gut. Also da muss schon in irgendeiner Weise von mir aus eine Kontrolle existieren.
Aber wo genau ist da für Sie die Grenze, auch als Künstler? Wenn Sie sagen, kann jeder machen, was er will mit meinem Bild, aber Kommerzialität ist die Grenze, dann heißt das, in dem Moment, wo Geld eine Rolle spielt, wollen Sie beteiligt werden. Oder ist es auch vorher schon, wenn jemand anders Erfolg hat mit der Verfremdung eines Bildes von Ihnen, dann möchte ich genannt werden?
Nein, das ist nicht unbedingt der Fall. Also ich glaube, wir als Personen, die kreativ arbeiten wollen, vorerst unsere Arbeit machen können und sowas. Natürlich wollen wir überleben. Das ist auch so. Aber ich habe mir nicht diese Arbeit ausgesucht, um zu überleben, sondern eher andersrum. Ich mache diese Arbeit und wünsche mir, damit überleben zu können. Deswegen ist in dieser Gemeinschaft der Kreativen und Künstler ist normal, dass andere Leute mit den Materialien arbeiten, die ich auch benutzt habe. Und ein Bild oder eine Tondatei auf dem Internet ist eher eine Materialität in der Hinsicht.
Jetzt arbeiten Sie ja eben auch mit medialen Inhalten. Also Sie sind eben kein Bildhauer oder sowas, wo man sagen könnte, das findet sowieso außerhalb des Netzes statt. Das heißt, Sie sind bewusst, Sie sind ja auch mit neuen Medien beschäftigt als Rektor der Kunsthochschule Kassel und als Professor dort. Sie sind bewusst natürlich auch am Spielen mit diesen neuen Möglichkeiten. Wenn Sie jetzt mal auf Studierende oder ehemalige Studierende schauen, wo gab es auch Fälle, wo Sie sagen, dieser Erfolg ist eigentlich nur möglich durch diese Offenheit?
Ja, da gibt's mehrere. Also es ist momentan, sieht man das ja auch in der Kunstwelt, dass dieses Post-Internet und so oder Net-Art, diese älteren Kunstrichtungen alle aufgegriffen werden und durch die Zeitschriften und auch Ausstellungen gehen. Das finden wir ja super, aber wir haben das schon seit den 90ern beobachtet und es gibt bestimmte Studierende, die das auch gemacht haben und schon sehr früh eigentlich Arbeiten gemacht haben, die wir schon als Profs überhaupt nicht mehr so ganz verstanden haben. Also so investigativ mit Flickr umgehen oder sowas.
Diese Bildplattform.
Genau. Mhm. Und da einfach zu versuchen, also ein Künstler namens Kim Asendorf, jetzt ein Student von mir, der hat einfach RGB-Werte andauernd verändert und dann immer wieder diese minimal veränderte Farbe hochgeladen, um zu sehen, ab wann macht Flickr die Schranken zu? Und er wurde dann irgendwie ab ein paar Tausend, glaube ich, von dem Dienst verwiesen. Und das ist natürlich immer die Fragestellung, die Künstlerinnen und Künstler beschäftigt, nämlich in der Materialität ja auch, was hält dieses Material aus? Was kann ich mit dem Material alles machen? Wie weit geht das überhaupt?
Gleichzeitig kommt dann natürlich aber auch die Frage, wie sieht es denn da mit dem Copyright aus? Wessen geistiges Eigentum ist das dann, wenn einer das Bild von jemand anderem nimmt, aber was Eigenes daraus macht? Wir sind ja im Netz mit ganz vielen Urheberrechtsfragen konfrontiert, die auch nicht geklärt sind. Wie würden Sie das denn in so einem Fall beurteilen? Ist das Bild dann eigentlich das Eigentum von dem, der es auf Flickr, auf dieser Bildplattform oder Fotoplattform hochgeladen hat oder Eigentum des Künstlers am Ende?
Interessant, was Sie da fragen, weil das ist genau diese Begrifflichkeit, wurde mir letztens erklärt, der Unterschied zwischen Eigentumsrecht und Copyright. Also das Copyright existiert eigentlich aus einer kommerziellen Begründung und das Eigentumsrecht ist eigentlich das Grundrecht eines Künstlers. Irgendjemand hat erklärt, das käme aus der Wiederverwertung von Bildern in Schulbüchern, die dann einfach eine solche schlechte Qualität hatten, dass der Künstler gesagt hat, das gibt nicht mehr wieder, was ich eigentlich machen wollte. Und da ging die Debatte überhaupt nicht um Geld. Copyright ist wiederum was anderes. Da geht es wirklich um eine Kommerzialisierung und wer hat das Recht, daraus Profit zu schlagen oder nicht und zu bestimmen, ob Profit geschlagen wird oder nicht. Beim Künstler oder bei der Künstlerin ist natürlich auch so eine Frage. Wenn ich was mache, wenn ich ein Bild erstelle oder eine Ausstellung, eine Installation mache, möchte ich, dass so viele Leute wie möglich sie sehen können. Ich möchte aber auch etwas daran verdienen, wenn denn was zu verdienen ist. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass das Verdienen in den Weg von dem Gesehenwerden kommt. Also wenn ich jetzt irgendwie eine gute Arbeit mache, möchte ich nicht, dass sie von irgendjemand extrem Reichen gekauft wird und dann plötzlich in einem Schlafzimmer verschwindet. Es wäre mir dann lieber, sie wird gezeigt, sie wird so vervielfältigt, dass die Leute, die wirklich Interesse an meiner Arbeit haben, sie auch sehen können, damit arbeiten können, sie in Ausstellungen bringen kann. Gleichzeitig aber die Möglichkeit zu haben, wenn ich es über so einen Umweg, dass ich es vielleicht signiere oder sowas, dass das dann ein Unikat, etwas anderes, etwas näher an mir ist, dass sie dann dadurch natürlich etwas vermeintlich Wertvolleres wird, die Arbeit, dann beißt sich diese Fragestellung des Copyrights und des Eigentumsrechts nicht.
Haben Sie denn eine Idee, Herr Baumann, wie man das rechtlich so regeln könnte, dass diese Offenheit, von der Sie ja auch durchaus schwärmen als Künstler und als Rektor der Kunsthochschule in Kassel, bleibt, nicht beschädigt, nicht begrenzt wird, aber trotzdem diese, was Sie eben gerade beschrieben haben, die Möglichkeiten des Missbrauchs, also ich schöpfe den Inhalt, den jemand anders geschaffen hat, ab und mache damit Geld, diese Möglichkeiten trotzdem zu begrenzen?
Also die völlige Lösung habe ich da nicht. Aber es gibt verschiedene Modelle, also dieses Copyleft oder es gibt verschiedene Modelle, die aus der Softwareentwicklung kommen, wo Entwickler gesagt haben, diese Software kann jeder nehmen und weiterführen, aber dann bin ich nicht mehr dafür verantwortlich, dann ist es was Neues oder ihr Name muss immer in Bezug gebracht werden, ohne dass es eine Kommerzialisierung gibt und so. Ich glaube, da erstellen sich neue Möglichkeiten. Und das andere, was ich jetzt genannt habe, ich meine, das findet ja auch statt in der Musik, da kommen neue Modelle zustande. Also wenn ich zum Beispiel ein Lied mache, das meinetwegen jeder in irgendeiner Weise hören kann, aber andere Zweige reinkommen, dass ich wieder dadurch Geld verdiene. Die moderneren Plattformen, wie ausgesetzt ist der Künstler denen, wenn er Self-Publishing betreibt oder so, ist natürlich auch jetzt fraglich momentan, weil wenn es nur diese Monopolstellungen gibt, wenn es nicht eine Vielfalt gibt, dann wird das fraglich und gefährlich.
Da muss ich mal nachfragen. Das heißt, wenn Sie mehr Offenheit haben, ist der Künstler eigentlich mehr geschützt?
Ja, das ist eine fragliche Sache. Ich glaube, der Künstler ist mehr geschützt, das zu sein, was er sein möchte, aber ist er mehr geschützt, kommerziell zu überleben, ist die andere Frage. Und da kommt es wieder darauf an, dass es eine bestimmte Politik gibt, die den Künstler auch als was unendlich Wertvolles in der Gesellschaft sieht, was er ja auch ist.
Joel Baumann, Professor für Neue Medien, Rektor der Kunsthochschule Kassel und Direktor einer der Direktoren des kreativen Kollektivs Tomato in London, über die Kunst, für die Kunst die Offenheit der digitalen Welt zu nutzen und sie trotzdem zu schützen, die Kunst. Vielen Dank. Dabei geht es nicht nur um Geld, aber auch, wie schon im 18. Jahrhundert ohne digitale Welt, als auch Mozart Schwierigkeiten hatte, von der Bezahlung für sein Schaffen zu leben. Deswegen seine Bettelbriefe.
Liebster Freund, ich bin hier, um meine Opera zu dirigieren. Meiner Frau geht es um ein weniges besser. Sie fühlt schon ein bisschen Linderung. Sie wird aber 60 Mal baden müssen und das Spätjahr wieder hinauswandern müssen. Gott gebe, dass es helfen möge. Liebster Freund, können Sie mich bei der malenpressanten Ausgabe mit etwas unterstützen? Oh, so tun Sie es. Ich bleibe aus Ökonomie in Baden und gehe nur, wenn es höchst notwendig ist, herein. Nun bin ich gezwungen, meine Quartetten, diese mühsame Arbeit, um ein Spottgeld herzugeben, nur um in meinen Umständen Geld in die Hände zu bekommen. Nun schreibe auch deswegen an Klaviersonaten. Adieu. Schicken Sie mir, was Sie am leichtesten entbehren können. Morgen wird in Baden ein Amt von mir aufgeführt. Adieu. Um 10 Uhr. Ewig. Ihr Mozart. PS. Ich bitte noch um die Bratsche.
Musik. So flehentlich bat Mozart und trotzdem zahlte ihm Puchberg immer weniger, als Mozart erbat. Am Ende ging der Tuchhändler Puchberg selbst pleite. So kann es auch dem Förderer der Kunst gehen. Für ein Apple und ein Ei, der Tag in HR2 Kultur. Ausgangspunkt unserer Sendung war Apple Music, der neue Streamingdienst, mit dem Apple Ende des Monats an den Start geht. Jetzt haben wir davon gehört, was diese Dienste dem Nutzer bringen, was sie verdienen und wie sie Labels und Künstler aber auch unter Druck setzen. Die Digitalisierung mit all seinen Chancen, all ihren Chancen und Gefahren betrifft aber natürlich nicht nur die Musikbranche und nicht nur die Kunst, wie gehört. Auch auf dem Buchmarkt machen neue Verbreitungswege, aber vor allem auch der Kampf um die Marktmacht dem Buchhandel das Leben schwer. Und seit neuestem auch die Hörbuchplattform Audible, die sich langsam an die Streaming-Praxis heranrobbt. Lars Hofmann über die Lage der Buchbranche, die in diesen Tagen Bilanz zog, und die Rolle von Amazon, dem Onlinehandel und der Plattform.
7 Jungs schlendern in der Frankfurter Innenstadt die Straße vor dem Börsenverein des deutschen Buchhandels entlang. Gut gelaunt und freundlich. Trotzdem könnten sie so etwas wie die Totengräber des Buches sein.
Ich mag keine Bücher.
Ich lese auch nicht.
Ich habe mal ein Buch gelesen. Ja, ein Buch. Das war von der Schule.
Heinrich Riedmüller, selbst Buchhändler und Vorsteher des Börsenvereins, gibt sich trotz dieser leseunwilligen Jugendlichen ganz entspannt.
Ich habe keine Angst davor, weil das, was wir so manchmal fühlen, dass Jugendliche und Kinder nicht mehr lesen würden, dass das wohl nicht stimmt. Also der Anteil der Jugendlichen, die jeden Tag noch ein Buch in die Hand nehmen, ist nicht geringer geworden als vor noch einigen Jahren.
Der Buchhandel insgesamt hat im vergangenen Jahr ein Minus verzeichnet. Die Umsätze mit Büchern und E-Books sind um 2,2% auf gut 9,3 Milliarden Euro zurückgegangen, sagt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.
Das lag einfach daran, dass es nicht die großen Bestseller gab, aber ein Minus von minus 2,2%, das stört uns ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht. Viel wichtiger ist, dass wir so vorbereitet sind, dass wir die Herausforderungen bestehen können und auch aufgenommen haben.
Die Herausforderungen, das sind vor allem der Bücherverkauf über das Internet und E-Books. Viele Buchhandlungen haben mittlerweile eigene Online-Shops oder bestellen Bücher für ihre Kunden. Immer beliebter werden aber auch E-Books und die dazugehörigen kleinen Lesegeräte.
Ja, das E-Book hat natürlich unschlagbare Vorteile bei Büchern, die sehr schwer und groß sind, ja, und dick.
Der Boom bei den E-Books mit 2- oder sogar 3-stelligen Zuwachsraten scheint gestoppt. Im vergangenen Jahr haben die E-Books nur noch um 7,6% zugelegt, haben jetzt einen Marktanteil von etwas über 4%. Allerdings glaubt man beim Börsenverein, dass E-Books in Deutschland nicht mehr als 10% Marktanteil bekommen werden. Anders als etwa in den USA, wo sie schon jetzt 25% des Buchmarktes ausmachen. Und aus Sicht von Alexander Skipis gibt es bei den E-Books auch eine gute Nachricht. Das E-Book-Lesegerät des deutschen Buchhandels habe mittlerweile Amazons Lesegerät überholt. Die Buchhändler stünden insgesamt also recht gut da. Und trotzdem gibt es vor allem ein Unternehmen, das der gesamten Branche immer wieder Probleme macht.
Sie kennen den großen Onlinehändler Amazon, dessen erklärtes Ziel es ja ist, wie Jeff Bezos gesagt hat, Verlage zu jagen wie kranke Gazellen. Er möchte im Grunde genommen der einzige Intermediär zwischen dem Leser und dem Autor werden.
Im vergangenen Jahr habe Amazon Verlage bei den E-Books unter Druck gesetzt, höhere Rabatte verlangt.
Ja, das war ja vor allen Dingen die Bonnier-Gruppe, die da unter Druck geraten ist und dann der Erpressungsversuch dadurch geschehen ist, dass die Auslieferung von Printtitel behindert oder gar verhindert worden ist.
Dagegen habe man beim Bundeskartellamt Beschwerde eingelegt. Mittlerweile prüfe auch die EU-Kommission den Fall, sagt Alexander Skipis vom Börsenverein des Buchhandels.
In diesem Jahr ist offensichtlich eine 100%ige Tochter von Amazon Audible, eine Plattform zum Vertrieb von Hörbüchern, dran, die ihrerseits jetzt die Lieferanten, also die Hörbuchverlage, unter Druck setzt, indem sie ihnen Verträge vorsetzt, die sie entweder zu unterschreiben haben oder sonst rausfliegen aus dem System. Das nennen wir Erpressung, das ist Missbrauch einer Marktmacht und dagegen werden wir auch vorgehen.
Fast alle deutschen Hörbuchverlage hätten sich beim Börsenverein beschwert. Aber das ist nur ein Konflikt. Amazon versuche derzeit, Verlage und Händler dazu zu zwingen, ihre Bücher kostenlos in neue Läger nach Polen und Tschechien zu bringen. Einfach, weil die Stundenlöhne dort deutlich niedriger seien als in Deutschland. Alexander Skipis hat aber noch mehr Probleme ausgemacht, gerade im Online-Bereich. Er befürchtet, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA könnten die Buchpreisbindung zu Fall bringen, auf Drängen der amerikanischen Internetgiganten.
Wir wissen, dass die großen amerikanischen Internetunternehmen, allen voran Amazon, Apple und Google, die ein massives Interesse am Fall der Preisbindung haben, weil sie dann durch den Preiswettbewerb den Markt aufrollen können.
Auch wenn sich die Buchbranche selbst auf einem guten Weg sieht. Ein bisschen geht es immer auch ums Überleben.
Lars Hofmann über die Lage der Buchbranche und warum der Börsenverein keine Bilanz zieht, ohne über den Online-Buchhändler Amazon und seine Tochter, die Hörbuchplattform Audible, zu sprechen. Nina George, Bestseller-Autorin und Journalistin, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Im letzten Jahr hat Amazon Verlage unter Druck gesetzt, wie gehört, und als sie nicht mitspielen wollten, die Auslieferung ihrer Titel verzögert. Jetzt versucht das Tochterunternehmen Audible auf dem Hörbuchmarkt mit ähnlichen Methoden andere Bedingungen zu installieren. Die Verlage ächzen, klagen, trauen sich kaum öffentlich zu protestieren. Sie wollen es sich ja nicht verscherzen. Wie trifft Sie denn so ein Gezerre als Autorin?
Das macht einem natürlich ein bisschen Angst, wenn man sieht, dass es einen solchen Monopolisten gibt, der, wenn er nicht seine Handlungsspannen, Handlungsmargen bekommt, dann andere Verlage, ob nun Hörbuch oder andere Verlage, unter Druck setzt. Heißt das so viel wie, als Autorin bin ich dann auch an dem Ende, was unter Druck gesetzt werden kann. Und auch wenn Amazon am Anfang, haben ja alle gejubelt, wie praktisch, wie schön, endlich gibt es Bücher, frei Haus, ich muss mich nicht vom Sofa runter bewegen, so hat es allerdings auch einige Nachteile. Unter anderem, ein Monopolist kann dich immer zwingen.
Aber Sie haben ja auch so schon als Autoren häufiger Auseinandersetzungen oder insgesamt Autoren mit Verlagen, weil es ja auch da um Bedingungen geht und letztendlich auch um Geld. Da verdient ja auch einer an fremder Leistung. Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist darin, dass mein Verlag transparente Abrechnungen liefert. Das heißt, ich weiß, zum Beispiel, wenn mein Buch 9,99 kostet, knapp 10 Euro, würde ich immer wissen, wo jeder Euro hängen bleibt. Ob im Lektorat oder Korrektorat, ob beim Druck oder als Marge beim Buchhändler. Bei Amazon weiß man das nicht unbedingt. Dort gibt es immer Querkalkulationen, Mischkalkulationen, gerade bei Amazons Flatrate zum Beispiel. Man weiß nicht genau, wie das eigentlich zustande kommt, was hinten bei rausgezahlt wird, denn allein von den ganzen Leihvorgängen könnte sich eigentlich niemand so richtig Autoren oder Verlage leisten. Und beim Verlag ist das anders. Außerdem weiß ich bei dem, was ich bekomme. Amazon ist im Prinzip kein Buchhändler, es ist nur ein Verteiler, ein Distributor. Mein Verlag, der veredelt mein Manuskript. Glauben Sie mir, ungefähr 99% dessen, was selbst Bestseller-Autoren schreiben oder normale Autoren, jeder Autor, ist noch kein lesefreundliches Produkt. Bei meinem Verlag bekomme ich ein Lektorat, ein Korrektorat, eine Herstellung, Veranstaltung und so weiter und so fort. Das heißt, ich bekomme richtig handfeste Leistungen. Und dass der Verlag dafür bezahlt wird, das ist gut. Aber wofür bezahle ich denn Amazon? Warum wollen die immer höhere Margen? Ob nun von Hörbuchverlagen oder von Printverlagen? Warum wollen die 50%, 55%, 60%? Für was?
Das heißt, Sie sind überhaupt nicht begeistert von dem Vorschlag, dass Amazon sagt, wir lassen die Verlage weg, wir machen das direkt miteinander aus.
Kurzfristig gesehen ist das natürlich verführerisch. Man hat nicht mehr den ganzen Ärger mit Lektoraten, die einen ablehnen können, mit Programmen, die vielleicht auch ein bisschen einseitig sind oder die auch nicht jeden begabten Autoren so wahrnehmen, wie er vielleicht wahrgenommen werden sollte. Letztlich ist es aber so, dass Amazon vielleicht eine sehr, sehr, sehr gute E-Book zum Beispiel Distribution hat. Aber jeder, der eine Marktmacht hat, wird sie kurzfristig tatsächlich auch gegen jemanden missbrauchen. Und ich würde persönlich auch keinem Unternehmen trauen, dessen Gründer Jeff Bezos einsagte, wir haben uns aufgemacht, die Verlage zu jagen wie Gazellen. Das heißt, er will zerstören. Er will nicht gute Geschäfte machen, er will zerstören. Er will keine Verantwortung für den Mittelstand übernehmen, er will zerstören. Und mit einem Zerstörer sollte man nicht zusammenarbeiten, egal mit welchen Margen er am Anfang vielleicht für Self-Publisher winkt.
Jetzt haben wir vorhin gehört in der Sendung aus professoraler Künstlersicht, das Netz bietet auch wahnsinnige Möglichkeiten. Was Sie jetzt sagen, hört sich eigentlich nur negativ an. Können Sie dem Ganzen nicht irgendwas abgewinnen?
Auf jeden Fall. Wir Autoren sind ja welche, die grundsätzlich erstmal keine Angst haben. Sonst wären wir nicht freie Autoren, sonst wären wir nicht freie Künstler. Wir sind immer ein bisschen schussfester und kreativer, als vielleicht man es uns von außen ansieht. Das heißt, wir sehen auch die lebendigen Möglichkeiten im Internet. Aber das Internet, die digitale Welt, ist nun mal bittersweet. Sie ist bitter und süß zugleich. Das Süße ist, wir kommen wahnsinnig schnell an unsere Leser ran. Wir können mit ihnen kommunizieren, wir können reagieren, wir können neue Formate machen, kürzere Formate, interaktive Formate. Es ist fantastisch. Wenn man einen Self-Publisher fragt, was der größte Vorteil ist, sagt er, ich muss nicht so lange warten, bis ich den ersten Käufer habe. Ich mache einen Punkt und 21 Minuten später bin ich schon weltweit online und könnte mein Buch verkaufen. So weit, so gut. Die andere Seite ist aber, dass es irgendwo eine Schmerzgrenze gibt, nämlich dort, wo die Frage ist, wie können wir als Berufskünstler unser Einkommen in der digitalen Welt machen? Und da geraten wir immer öfter an Grenzen, weil es ist immer weniger wert, was wir produzieren. Ob nun Streamingdienste, Flatrates, Pauschalen, sonstige Abos, das, was am Ende übrig bleibt für die produzierenden Künstler, für die Quellen, die trocknet uns aus. Die einzigen, die sich im Moment richtig die Hände reiben, sind die sämtlichen Digitaldistributoren. Aber die, die überhaupt dafür sorgen, dass was verkauft werden kann, naja, die gucken blöd aus der Wäsche.
Jetzt sind Sie Mitglied oder auch Gründerin der Organisation Fairer Buchmarkt, die sich ja auch an Amazon gewendet hat letztes Jahr und das sehr zahlreich unterschrieben mit diesem offenen Brief. Jetzt haben gerade heute hat die EU bekannt gegeben, dass kartellrechtliche Ermittlungen gegen Amazon eingeleitet werden, erstmal wegen der E-Book-Geschäfte. Sagen Sie, ja, das ist ein erster Schritt, das macht mir Hoffnung auf einen faireren Buchmarkt oder wenigstens auf weniger erpresserische Methoden?
Das macht mir einerseits Hoffnung, andererseits hat sich die Welt sowieso verändert. Es ist eine sehr egozentrische, politische Systemwelt geworden, die sehr auf Marktwirtschaft drängt. Sie denkt Kultur seit neuestem mehr vom Markt her. Und solange das noch ist und solange eine Geiz-ist-geil-Mentalität vorherrscht, habe ich da nur begrenzt Hoffnung eines jemals faireren Buchmarktes. Dennoch wünsche ich auf jeden Fall den Hörbuchverlagen, den kleineren, den Mittelständlern, dass sie aufbegehren, dass sie auch fähig sind, klarzumachen, liebes Amazon, du kannst dir deine Bedingungen nicht durchdrücken, denn irgendwann wirst du keine gute Qualität mehr haben können, was du für billig verschleudern kannst. Und bis wir an den Punkt kommen, müssen wir wahrscheinlich alle noch ein bisschen leiden. Aber irgendwann werden wir an diesen Punkt kommen und darauf hoffe ich.
Und dann auch andere Verträge haben?
Dann hoffe ich eigentlich darauf, dass das Pendel zurückschwingt. Ich vergleiche es ein bisschen mit dem Bewusstsein für zum Beispiel Kaffee oder T-Shirts. Mhm. Eine Zeit lang war den meisten egal, wie billig der Kaffee ist oder wo das T-Shirt produziert wurde. Und zurzeit werden Künstler auch so marginalisiert, dass den meisten völlig wurscht ist, wie ein Buch hergestellt wird, ein Song, ein Bild, welche Leistung, welche Leidenschaft, welche Jahre an Erfahrung dahinter stecken. Es ist ja nicht ein Produkt, es ist ja wirklich eine Leistung eines einzelnen Menschen. Und irgendwann werden wir dorthin kommen, genauso wie beim Kaffee, der Schokolade und den T-Shirts, und wieder dafür zu interessieren, was Berufskünstler drauf haben. Und dann wieder bereit sein, auch Preise zu zahlen, die angemessen sind, Verträge zu machen, die angemessen sind. Zurzeit müssen wir gerade noch ein bisschen durch dieses Wild-West-Ding durch, was die digitale Kultur uns neben dem Süßen nun mal auch gebracht hat.
Süß und bitter ist die digitale Welt auch für den Buchmarkt, sagt Nina George, Bestsellerautorin und Journalistin. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute über den Wert der Kunst. Für ein Apple und ein Ei, also einen kleinen Monatsbeitrag, bekommt man jetzt schon, aber demnächst auch von Apple, Millionen Titel mit einem Mausklick auf sein Endgerät. Und wo bleibt der Künstler, haben wir gefragt. Ganz offensichtlich auf der Strecke, wie mehrfach in der Sendung zu hören war, auch wenn manche zunächst von einem neuen Weg in die breite Öffentlichkeit profitieren. Aber das Bewusstsein für diese Ungerechtigkeit steigt. Mehr von uns, wie immer, finden Sie unter hr2.de. Dort können Sie auch die Sendung nachhören oder Sie hören heute Abend die Wiederholung in HR Info ab 22:05 Uhr. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.